Uns ist wichtig, dass Räume eröffnet werden, in denen Familien, Frauen eine Möglichkeit haben, über ihre Situation nachzudenken. Weil natürlich im Idealfall das Leben dieses Fötus nur geschützt werden kann zusammen mit der Frau.
Glaube, Liebe, Hoffnung. Denkanstöße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Hören Sie theologische Impulse aus der Mitte unserer Akademiearbeit.
Herzlich willkommen zu unserer Reihe der Evangelischen Akademie Bad Boll Glaube, Liebe, Hoffnung. Unsere Reihe nimmt aktuelle gesellschaftliche und ethische Fragen aus theologischer Sicht in den Blick. Gemäß Karl Barths Motto, in der einen Hand die Bibel, in der anderen Hand die Zeitung. Heute unterhalte ich mich als Studienleiter für Medizinethik und Gesundheitspolitik mit Professorin Dr. Annette Noller, Oberkirchenrätin in Württemberg und Vorstandsvorsitzende der Diakonie Württemberg. Wir sprechen über das Thema Schwangerschaftsabbruch. Ja, wenn wir dieser Tage die Zeitung in die Hand nehmen, dann tauchen da ebenso Überschriften auf. Kommission empfiehlt Liberalisierung. Die Ampelkoalition will das Abtreibungsrecht reformieren und es aus dem Strafgesetzbuch herausnehmen. Betroffenen Frauen erlauben, in der frühen Phase einer Schwangerschaft die Schwangerschaft leichter zu unterbrechen als bisher. Was wird genauer diskutiert? Vielleicht müssen wir auch erstmal rekonstruieren, wie die derzeitige Rechtslage ist. Frau Noller, darf ich Ihnen das als erste Frage stellen? Wie ist das bisherige Recht und um was würde es bei der Novellierung gehen?
Ja, vielen Dank, lieber Herr Merz. Zunächst mal geht es bei dieser Frage um ungewollte Schwangerschaften und die Frage, auf welche Weise eine ungewollte Schwangerschaft unterbrochen werden kann durch die Frau beziehungsweise dann durch eine Abtreibungsklinik. Und bisher hatten wir einen Konsens zu dieser Fragestellung, der sich im Paragraph 218 niederschlägt, der davon ausging, dass es einen Konflikt gibt zwischen dem Lebensrecht des Kindes und oder des entstehenden Kindes der Selbstbestimmung der werdenden Mutter. Und dieser Konflikt, so ist man bisher von ausgegangen, beginnt bereits mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle und muss dann geklärt werden, wenn besondere Gründe vorliegen, zum Beispiel unstrittig bei einer Vergewaltigung, unstrittig auch, wenn die Mutter lebensgefährlich erkrankt wäre, zum Beispiel durch eine Schwangerschaftsgestose, also eine Vergiftung während der Schwangerschaft oder auch bei schweren Krebserkrankungen, dann würde man sich für das Leben der Mutter entscheiden und gegen das Leben des Kindes. Und dann gibt es Abwägungen, da wird es strittig und das sind die Abwägungen, wenn es um die sogenannten sozialen Indikationen geht. Wenn also eine Frau sagt, zu diesem Zeitpunkt kann ich mir nicht vorstellen, ein Kind oder ein weiteres Kind zu bekommen oder nicht mit diesem Partner oder nicht unter diesen Lebensbedingungen, weil Armut droht oder andere Dinge, die die Frau so schwer belasten, dass sie das Kind nicht austragen möchte. Auch strittig ist die Frage, was geschieht bei Beeinträchtigung, Behinderung des Kindes, bis wann darf man das abtreiben. Bisher war es so geregelt, dass Abtreibung grundsätzlich strafbar war, dass eine Frau, die aber zu einer Beratungspraxis geht, eigentlich gar nicht in den Bereich der Strafbarkeit kommt, weil wenn eine Abtreibung mit unter Beratung, also mit einem Schein, dass man einer Beratung war, einer psychosozialen, wenn sie unter Beratung durchgeführt wurde, dann war die Schwangerschaft sozusagen, ohne dass der Paragraph 218 in ein Einsatz kam. Es wird immer wieder gesagt, sie sei dann straffrei gestellt. Ich habe jetzt gelernt in einer Kommission mit Juristen, dass das ungenau ist, sondern in dem Moment, wo sie Beratung in Anspruch nimmt, so die Juristen und Juristinnen, befindet sie sich gar nicht im Bereich der Strafbarkeit, ja, sondern in dem Moment ist sie sozusagen außerhalb dieser angedrohten Strafe und dann kann der Abbruch vollzogen werden. Und jetzt geht es darum, dass gesagt wird, dieses ist ein erschwerender Weg und Frauen kommen so nicht zur Abtreibung und dieses greife ein in ihre Selbstbestimmung.
Wir haben also das, seit es eine gemeinsame Strafgesetzgebung in Deutschland gibt, das ist ja 1871, liegt lang zurück, 150 Jahre, dieses Thema verankert im Strafgesetzbuch. Also nie zivilrechtlich betrachtet, sondern tatsächlich immer strafrechtlich. Und Sie haben es gerade ausgeführt, Schwangerschaftsabbruch ist sozusagen bestrafbar mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe. Allerdings eben mit Ausnahmen, die Sie gerade dargestellt haben. Der Tatbestand wird nicht verwirklicht, wie Sie gesagt haben. Wenn man in Beratung hat, die Abbruch durch Ärztinnen und Ärzte vorgenommen wird und eben bis maximal zur 12. Schwangerschaftswoche. Und dann noch die Ausnahmeregelungen für medizinische und kriminologische Indikationen. Jetzt geht es also darum, das ganz mal rauszunehmen aus dem Strafgesetzbuch. Dazu hatte die Grünen in der Koalitionsvertrag verhandelt, dass eine Kommission eingesetzt wird, die dieses prüft. Und diese Kommission hat tatsächlich auch den Namen, eben zu überprüfen als Kommission zur Reproduktion und Selbstbestimmung, wie eine Regelung außerhalb des Strafgesetzbuches aussehen könnte. Die Expertenkommission empfiehlt grundsätzlich eine Legalisierung in den ersten 12 Wochen. Wenn ich mich richtig erinnere, waren wir in den 90er Jahren schon mal an der Stelle. Da gab es, glaube ich, einen Mehrheitsbeschluss im Bundestag, auch dafür, da gar nicht das Strafgesetz anzuwenden. Da hat aber dann das Bundesverfassungsgericht interveniert aufgrund Artikel 2, Recht auf Leben und Schutz des Lebens, dass der Staat grundsätzlich verpflichtet ist, hier für den Schutz des Lebens einzutreten. Hat sich denn von 1995 bis heute was geändert, dass wir jetzt noch mal neu darüber nachdenken?
Also, ob das Bundesverfassungsgericht hier neu nachdenkt, müssen wir sehen. Das
Ja,
müssen
müssen
wir
wir
abwarten.
abwarten.
Es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, dass bisher der Embryo sehr hoch geschützt ist. Übrigens nicht nur in vivo, also nicht nur im Mutterleib, sondern auch in vitro im Reagenzglas, was die Forschung angeht, das Embryonenschutzgesetz. Das heißt, dass bisher die Auffassung bestand, weil im Embryo vom Beginn an alle Potenzialität des Lebens enthalten ist, ist er auch voll mit Menschen Würde und mit der Menschenwürde dann nach Artikel 2 auch mit dem Schutz des Lebens ausgestattet, ja, sodass also ein Abbruch des Lebens einer Tötung eines potenziellen Lebens gleich käme. Und insofern muss man tatsächlich sagen, es bleibt abzuwarten, wie das Bundesverfassungsgericht dann reagieren würde oder wird, wenn eine neue Gesetzgebung auf den Tisch kommt, die sagt, es ist die Abtreibung bis zur 12., eventuell sogar 22. Woche möglich. Und zwar nicht mehr innerhalb von strafgesetzlichen Regelungen, wobei man sich hier natürlich auch noch mal vorstellen könnte, dass es nicht um eine Strafbarkeit, sondern eher im Sinne einer niederschwelligen rechtlichen Regelung gehen würde, also im Sinne von Ordnungswidrigkeiten, dann wäre es ja auch strafbewehrt, aber eben nicht so hoch. Wir wissen das nicht. Allerdings stellen wir fest, dass sich in der öffentlichen Meinung tatsächlich, das sehen wir auch in Frankreich und in anderen Ländern, es eine starke Stimmung gibt, die sagt, es muss im Grunde der Frau überlassen bleiben. Und deswegen muss zumindest bis zur 12. Woche vielleicht noch länger eine Straffreiheit bestehen und dieses ins Ermessen der Frau gelegt werden. Die Regierungskommission soll, würde ich geschwind noch was zu sagen. Die hat mittlerweile ja ihre Empfehlungen veröffentlicht und hat gesagt, dass sie vorschlagen, in der Frühphase, also bis zur 12. Schwangerschaftswoche oder 14., eine Rechtmäßigkeit und Straffähigkeit vorzusehen. Dann in der mittleren Phase der Schwangerschaft bis zur 22. Woche einen Gestaltungsspielraum für den Gesetzgeber einzuräumen und in der Spätphase, das wäre ab der 22. Woche, ein Verbot, außer bei medizinischen und kriminologischen Indikationen. Jetzt muss man sich, ich würde gerne noch mal auf die Schwangerschaft eingehen, weil das ist schon bewegend, wenn wir uns anschauen, was diese Unterscheidungen in den Wochen bedeutet. Man geht davon aus, dass bis zur 12. und 14. Woche die Schwangerschaft noch mit einer Ausschabung vollzogen werden kann. Das ist noch, da ist das Komplikationsrisiko geringer als in den späteren Abtreibungsformen. Ab der 22. Woche ist Dann der Fötus lebensfähig, das muss man vorstellen, also kann er außerhalb des Mutterleibes überleben, das war jetzt so die Grenze, ja. Und in dieser Zwischenphase, der mittleren Phase, ab der 14. Woche, ist es jetzt so, dass der Embryo beziehungsweise der Fötus im Mutterleib getötet werden muss und dann geboren wird von der Frau. Dies ist deshalb wichtig, weil es für die Belastung der Frau von Bedeutung ist, wenn quasi diese Abtreibung dann so vollzogen werden muss, dass eine Geburt eingeleitet wird, währenddessen oder vor der Geburt dieser Fötus dann stirbt, abstirbt. Das muss man sich nochmal vor Augen führen. Das sind so die medizinischen Hintergründe für diese Phaseneinteilungen im Blick auf die Abtreibung. In der Diakonie haben wir diese späten Abtreibungen immer als sehr problematisch angesehen, haben uns auch wiederholt dazu geäußert, insbesondere bei Föten, die ein Behinderungsmerkmal aufweisen, wird noch sehr, sehr spät abgetrieben, also auch noch nach der 22. Woche, also nach der Lebensfähigkeit, weil hier argumentiert wird, dass die Belastung für die Frau ansteige. Das haben wir immer sehr kritisch gesehen.
Also man kann sicher davon ausgehen, dass für diese mittlere Phase, die Sie gerade beschrieben haben, es eine heiße Debatte geben wird im Bundestag. Ja, das hat ja die Expertenkommission auch ein bisschen offen gelassen. Interessant, dass Sie da diese Frauenperspektive jetzt einbringen. Die blieb ja eigentlich unberücksichtigt. Es ging vor allem um juristische Perspektiven bei der Kommission. Aber unstrittig ist ja, dass man es auf jeden Fall bis zur 12. Woche legalisieren will, rausnehmen aus dem Strafgesetzbuch. Mit der Begründung, dass diese aktuelle Regelung ja eigentlich nicht dem Selbstbestimmungsrecht entspricht, das die Verfassung als freie Persönlichkeitsentfaltung schildert. Auch nochmal so nachjustieren. Das erinnert mich ein bisschen an die Debatte um die Suizidassistenz. Was wiegt sozusagen in der Verhältnisbestimmung inzwischen mehr? Und dann wird auch noch argumentiert, völkerrechtlich und europarechtlich würde das nicht standhalten. Da können wir ja auch noch drauf zu sprechen kommen. Bleiben wir vielleicht mal bei dieser Frage der Selbstbestimmung. Das ist ja tatsächlich, ist es zu viel gesagt, wenn man beobachtet, dass sich da gesellschaftlich und auch juristisch ein bisschen was verschiebt. Vielleicht sogar die Fundamentalnorm des Grundgesetzes der Würde ganz hin jetzt auf die Selbstbestimmung buchstabiert wird.
Ja, ich sage gleich was zur Selbstbestimmung und würde aber, um das besser verständlich zu machen, gerne nochmal zeigen, was sich in diesem Schwangerschaftskonflikt verschoben hat. Ich komme gleich zur
Ja,
Selbstbestimmung.
okay, das passt
Ja,
ja auch, ne?
weil man muss sich klar machen, dass in dieser Regierungskommissionsvorschlag ist jetzt vorausgesetzt, dass im Grunde nicht von Anbeginn ein Güterkonflikt besteht zwischen der Selbstbestimmung der Mutter und dem ungeborenen Leben, sondern dass sozusagen das Recht des Embryos auf Leben nicht von vornherein gegeben ist, sondern dass dieses Recht auf Leben erst graduell steigt, und zwar mit der fortlaufenden Schwangerschaft und dann sozusagen den Wendepunkt erreicht, erst mit der Lebensfähigkeit außerhalb des Mutterleibes. Ja? Und während andererseits das Selbstbestimmungsrecht der werdenden Mutter oder der schwangeren Frau am Anfang sehr hoch ist, ja, also da dominiert das quasi und erst im Verlaufe der Schwangerschaft nimmt der ihre Selbstbestimmungsrecht graduell ab, eben proportional, also ganz im Verhältnis zu dem, wie das Fötus steigt. Und schon darin, also liegt ein vollkommen anderer Ansatz als der, den man bisher hatte, ja, weil man immer davon ausgegangen ist, dass es eine Güterabwägung ist. Also zwei hohe Werte, Güter stehen nebeneinander, ja.
Genau,
Und
und
jetzt
zwar
ist die Frage,
von Anfang an
und
stehen
zwar von
die
Anfang
drin.
an, ja. Also auch die Mutter hat, also die schwangere Frau hat ja von Anbeginn an diesen Konflikt, ja. Der ist ja da. Und jetzt zur Frage der Selbstbestimmung, ja. Das ist tatsächlich so, dass sich auch in dieser Vorstellung eines Übergewichtes der Selbstbestimmung der schwangeren Frau dass sich darin niederspiegelt tatsächlich etwas, was wir in der gesamten Gesellschaft feststellen können, etwa seit den 2000er Jahren, würde ich sagen, aber auch schon davor, nämlich diese Vorstellung, dass die Autonomie, die Selbstbestimmung eigentlich das Grundparadigma ist, während diese Ehrfurcht vor dem Leben oder die Heiligkeit des Lebens, wie man in den Kirchen gesagt hat, dahinter nicht zurücktritt, aber dass im Grunde angesichts auch der Möglichkeiten, die wir haben, diagnostisch und tatsächlich hier eine Verschiebung stattfindet, ja, zugunsten einer Vorstellung, dass die Selbstbestimmung nicht eingeschränkt werden darf. In unserem Grundgesetz ist beides gleichwertig vorhanden im Artikel 2, der die Menschenwürde Artikel 1 erklärt. Dort wird ja gesagt, dass es einerseits eben das Recht auf Freiheit gibt, also Selbstbestimmung, und andererseits die Unversehrtheit der Person. Ja, das ist das Recht auf Leben. Und da ist beides ausgewogen nebeneinander. Und deswegen ist es so frappierend, ja, dass im Grunde in unseren gesellschaftlichen Dialogen dieses Selbstbestimmungsrecht so stark in den Vordergrund tritt. Und jetzt gibt es zwei Dinge, die man dazu anschauen kann. Man kann nach den Ursachen fragen. Da können wir nachher auf die ELSA-Studie kommen. Man kann aber auch noch mal von der Ethik her antworten. Und da bewegt mich, dass im Grunde biblisch gesprochen Selbstbestimmung, die Bibel spricht von Freiheit, also nicht von Selbstbestimmung, sondern von Freiheit, dass sie immer als eine Gewissensentscheidung betrachtet wird, die im Rahmen des göttlichen Gebotes mir zur Verfügung steht. Ja? Also wo der Mensch nicht einfach nur nach seinen eigenen Wünschen entscheidet oder auch nach seinem eigenen Leidenssituation, denn das kann für Frauen auch eine schwere Leidenssituation sein, ungewollt schwanger zu sein, sondern dass die Gewissensentscheidung sozusagen eine verantwortete ist, die im Rahmen der Beziehung zu Gott und Mitmensch geschieht. Und dieses zu überlegen, ob Selbstbestimmung auch sich immer beziehen darf auf eine Norm, also auf ein von der Gesellschaft getragene oder von der Religion gegebene Vorgabe, die zum Beispiel sagt, das Leben ist schützenswert, ja, auch das Leben des Embryos oder des potenziell entstehenden Menschen in diesem Mutterleib. Und das ist eine Fragestellung, wo ich den Eindruck habe, die ist in den Hintergrund geraten, ja. Also diese Gewissensentscheidung, die eine Verantwortete ist gegenüber einer höheren Instanz, sei es Gott, sei es die Gesellschaft, sei es das Gesetz, und die auch neben meinen eigenen Wünschen die Verantwortung für dieses potenziell entstehende Leben trägt.
Da tauchen wir fast schon in die theologische Diskussion ein. Vielleicht führen wir die tatsächlich an der Stelle. Innerhalb des Protestantismus ist genau dieser Punkt ja umstritten. Jeder würde ja sagen, Autonomie verstehen wir jetzt evangelischerseits immer als relative Autonomie, in Relation stehend, nie als Einzelwesen absolut isoliert. Und dann muss man ja sagen, ist natürlich eine Schwangerschaft auch ein Beziehungsgeschehen, ist ein Lebensverhältnis ganz eigener Art, sui generis. Aber nun argumentieren welche, weil es so ist, weil da Relation geschieht in diesem Moment, drum kann man nicht einfach normativ in den Widerstreit gehen und sagen, die Waagschale geht pro Life oder geht pro Choice, sondern wir müssen nicht normativ denken, uns verabschieden von abstrakten Definitionen, wir müssen relational denken und verantwortungsethisch. Also eher schauen, dass wir Menschen stärken, in dieser verantwortungsethischen Entscheidungssituation richtige Entscheidungen treffen zu können, ja? Die sich auch abkoppeln dürfen von diesem normativen Widerstreit, entweder pro Life oder pro Choice zu denken, also entweder Selbstbestimmung zu denken oder Schutz des Lebens. In diesem Relationsbegriff unterwegs zu sein, zu einem informed decision zu kommen, zu einer informierten Entscheidung und begründeten Entscheidung zu kommen. Das ist so das Anliegen, das ja auch jetzt in der Stellungnahme des Rates der EKD diese Liberalisierung letztendlich öffnen würde. Da gibt es Gegenstimmen. Aber was halten Sie denn von dieser Abkehr des Normativen hin zu eher situativ verantwortungsethischem Denken an dieser Stelle?
Ja, Also zunächst mal muss man sagen, dass es von Seiten des Rates der EKD bereits eine Stellungnahme gab, die eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruches bis zur extrauterinen, also bis zur Lebensfähigkeit außerhalb des Mutterleibes 22. Woche begrüßt hätte oder mit unterstützt hätte, mit einer Beratungspflicht. Diakonie Deutschland hat sich übrigens genauso geäußert. Es hat dann gut protestantisch einen kleinen Diskurs gegeben. Insbesondere unser Landesbischof hat sich sehr schnell geäußert, hat gesagt, nein, Gott ist ein Freund des Lebens. Dieser frühere ökumenische Konsens und auch die Grundlage Paragraph 218 bleibt bestehen. Wir wollen das Lebensrecht auf jeden Fall, wie es in Artikel 1 gegeben ist, mit in der Waagschale haben. Und jetzt gibt es mittlerweile eine Kommission, in der der Bischof Gohl und ich beide sitzen, der EKD, in der wir uns über diese Fragen unterhalten. Insofern ist das Feld nochmal ganz offen und wir erwarten dann, dass wir bis zum Herbst eine gemeinsame Stellungnahme entwickelt haben werden zwischen Diakonie und Kirche, mit der wir dann auch nochmal explizit sprechen können. Deswegen kann ich jetzt zur Positionierung selber gar nicht so viel sagen, aber ich kann Ihnen was sagen zu dieser Frage Verantwortungsethik. Ja, also ich halte
Ja, darf
das
ich ja nochmal die Position klar machen? Also bis 2000 haben wir uns ja auch mit der Deutschen Bischofskonferenz eigentlich geeinigt, dass sozusagen die Gottesannahme des ungeborenen Lebens ihm Würde verleiht und als solches auch dieser Schutz, dieser Verpflichtungsschutz oder die Verpflichtung zum Schutz dieses Lebens besteht. Also in dem Moment, wo ihr Leben entsteht, wann immer man es festmacht, könnte ja sogar auch ja, als Gedanke Gottes schon festgemacht werden, theologisch, kommt ihm diese Gottebenbildlichkeit zu und damit die Pflicht, dieses Leben zu schützen. Das war bisher Konsens. Und von diesem Konsens verabschieden wir uns vielleicht oder es ist in der Debatte, ob das weiterhin so der bindende Punkt an dieser Debatte sei.
Ja, das ist sehr schön, weil das tatsächlich die theologische Annahme bisher war, dass eben nicht die Qualität des werdenden Lebens selber eine Rolle spielt oder des Fötus, sondern dass eigentlich diese von Gott geschenkte Ebenbildlichkeit, die zugesprochene Annahme, dass die das Leben schützt und auch begrüßt und für gut befindet, übrigens auch unabhängig von den körperlichen Merkmalen und Gesundheits- oder Beeinträchtigungen. Beeinträchtigungsmerkmalen. Das war uns immer sehr wichtig in der Kirche. Und ich liebe dazu, zu dieser Frage, den Psalm 139. Und ich würde da gern zwei, drei Verse draus vorlesen. Dort heißt es: Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und dann geht's weiter. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Sie haben gerade gesagt, vielleicht so ein Gedanke Gottes vorher. Das ist eigentlich ein wunderschöner Psalm, der noch mit diesem mythologischen Weltbild arbeitet. Ja, dass in diesem jedem Menschen, der im Mutterleibe bereits von Gott gebildet wird, auch die ganze Schöpfung mitschwingt. In diesem, als ich unter der Erde gebildet wurde und deine Augen sahen mich, ist ja die Vorstellung, dass in jedem Menschen dieses Geheimnis, des Schöpfungsaktes Gottes schlummert, ja, und dass das sozusagen erweckt wird, indem wir uns einander, begegnen. Also auch so eine Vorstellung, Dorothee Zölle sagt es mal zu diesem Psalm, da sagt sie, dass in jedem Menschen ein Geheimnis schlummert, von dem wir Menschen vielleicht auch gar nicht alles erfassen können, das aber Gott in uns hineinlegt oder das Gott in uns sieht. Also es gibt immer noch mehr Potenzialität, mehr Möglichkeiten, mehr, was wir sein können, weil Gott uns so ansieht als sein Geheimnis, als sein Wunderwerk. Und ich möchte auf der einen Seite dieses stark machen zu sagen, ich glaube, dass viele Frauen, wenn sie im Konflikt sind, genau damit im Konflikt sind, dass sie wissen, dass hier also dieses Wunder des Lebens in ihrem Leibe wächst. Und es hat nicht nur was mit Außenstigmatisierungen zu tun, sondern damit, mit dieser Erfahrung, dieser Urerfahrung, dass da Leben entstehen kann in meinem Leib. Ja. Und andererseits, und das muss man jetzt auch nochmal stark machen, möchte ich auch theologisch stark machen, und da würde ich gern aus Matthäus 25 zitieren. Das ist heute die Tageslosung bei den Herrenhuter Losungen. Das finde ich sehr schön. Wenn Jesus sagt, als Weltenrichter, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Und da geht es jetzt um die Frau, die auch in einer Not ist, ja, die eben in der Not ist, dass sie aufgrund ihrer Lebenssituation sich nicht zutraut, dieses Kind zu bekommen, dass sie sieht, dass mit diesem werdenden Leben in ihrem Leib, mit ihrem ganzen Leben etwas geschehen wird, wo sie sich nicht in der Lage sieht, dieses zu tragen. Und jetzt gibt es, und das ist die Grundlage jetzt für unsere Wahrnehmung heute, es gibt natürlich die Beobachtung, dass diese ersten Schwangerschaftswochen sowieso in der Schwangerschaft immer gefährdete Wochen sind, dass es auf natürliche Weise auch zu Beendigungen von Schwangerschaften kommt, dass hier der Embryo noch gar nicht weit ausgereift ist. Und es gibt, und das kommt erschwerend hinzu, mittlerweile eine Studie, die sogenannte ELSA-Studie, die sagt, viele Frauen können in ihrer Not, wenn sie abtreiben wollen, was ja bei uns erlaubt wäre, gar keine Beratungsstelle erreichen, weil die zu weit weg sind und vor allem auch keine Abtreibungsklinik. Und sie machen Erfahrungen von Stigmatisierungen, auch von Gehsteig-Stigmatisierungen und anderen Dingen. Und da wird nun diese eigentliche Gesetzgebung, die wir ja haben, die ein Kompromiss ist zwischen der Not der Frau, dass sie jetzt sagt, das sind vor allem auch Frauen, die schon mehrere Kinder haben, die das mit ihren häuslichen Situationen, mit ihrer Armutssituation, mit ihrer Ehesituation nicht vereinbaren können. Ja, das sind Frauen, die dann die Abtreibung erwägen. Und die können, und das sagen die neueren Studien, jetzt keine Beratung und vor allem keine Abtreibungsklinik problemlos erreichen. Und die suchen sich dann im Internet oder woanders Hilfskonstrukte, um selbst abzutreiben oder andere Wege oder können ihr Recht nicht umsetzen. Und das ist der Hintergrund, warum dieser bisherige Kompromiss in Frage gestellt wird, ja? Weil eben diese Situation von Frauen in ihrem Konflikt nicht so bearbeitet wird, würde ich sagen, wie es eigentlich der Paragraph 218 vorgesehen hatte.
Aber das ist ja auch ein starkes Argument der Liberalisierungsbefürworter, auch in der Kirche. Die würden sagen, wir müssen das, dürfen das jetzt nicht nur individualisieren, diese Entscheidung, wir müssen das unbedingt kontextualisieren, was da los ist. Und wir müssen die Verantwortung zur Ethik sozusagen weiten auf die Verantwortung der Gesellschaft, die sie an dieser Stelle hat. Also der Schutz des Lebens nochmal durch sozialpolitische Maßnahmen gewährleisten, nicht nur durch so eine strikt strafgesetzliche Gesetzgebung. Man könnte sogar die strafgesetzliche Gesetzgebung lockern, wenn der Schutz des Lebens sozialpolitisch und gesellschaftlich größer werden würde und diese Missstände, die die ELSA-Studie aufgedeckt hatte, beseitigt sind. Was halten Sie davon? Ist es okay, den konkreten Schutz aufzugeben, eher für diesen unspezifischen, umfassenden Schutz?
Also, das ist, sage ich es mal etwas flapsig, ein sehr frommer Wunsch. Und der wäre ganz, ganz gut, wenn er erfüllt werden könnte, weil natürlich, wir wissen das auch aus Studien, dass in den Ländern, in denen Frauen Möglichkeiten haben, Alleinerziehende oder auch Familien mit mehreren Kindern, wenn die gut gestellt sind, wenn die gut unterstützt sind, insbesondere auch bei Familien mit behinderten Kindern, wenn die Unterstützung optimal wäre, ja, dann würden voraussichtlich weniger Abtreibungen stattfinden. Das ist ganz sicher so. Die meisten Abtreibungen haben im Bereich der sozialen Abtreibungen, das ist um die 100.000 im Jahr, während die im Bereich Kriminologie, Medizin viel geringer sind. Das heißt, wenn das soziale Umfeld besser ausgestattet wäre, dann wäre das sicherlich sehr, sehr gut. Aber, lieber Herr Merz, wir beide wissen, wie es um das Sozialbudget geht und die aktuellen Diskussionen zwischen dem Finanzminister und seinen Dezernaten. Und ich glaube nicht, dass wir auf diesem Wege wirklich zu einer Regelung kommen werden, so sehr ich das bedauere, die Frauen und Familien und übrigens auch die Ehemänner und Gatten und Partner aus diesem Konflikt ganz entheben können.
Aber nehmen wir es mal zusammen, das Individuelle und das gesellschaftlich Verantwortliche. Trotzdem heißt ja die These der Befürworter, Lebensschutz muss nicht mit den Mitteln des Strafrechts gewährleistet werden. Ja. Vielleicht ab einem gewissen Punkt schon, aber nicht in den ersten 12 Schwangerschaftswochen. Und Sie würden ja auch als Argument aufführen, weil darin eine Diskriminierung von Frauen vorliegt, weil das den Frauenrechtskonventionen der Vereinten Nationen widerspricht, weil da eine Kriminalisierung passiert per se. Auch wenn man es ist praktisch rechtswidrig, auch wenn man es straffrei stellt, das hat ein Stigma. Ne? Und kann man so einmal nicht aufrechterhalten als deutsche Gesetzgebung an dieser Stelle, auch im internationalen Vergleich und in der Antidiskriminierungskampagne der UN.
Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, was nachher Diakonie oder Kirche dazu sagen werden. Ich kann jetzt nur sagen, was heute meine Einschätzung ist. Und da muss man einfach klar dazu sagen, dass auch dort, wo entkriminalisiert ist, ja, ich mag den Begriff nicht, weil es wird auch kein, also die Frauen werden nicht kriminalisiert, weil in dem Moment, wo sie eine Beratungspraxis betreten, sind sie außerhalb des Paragraph 218. Das muss ich klar machen. Sie sind durch die Schwangerschaft nicht im Paragraph 218 und sie sind eigentlich nie im Paragraph 218, wenn sie in einer Beratungspraxis sind. Ja, also es wird auch nicht freigestellt. Das haben uns die Strafrechtler nochmal sehr deutlich erklärt. Das wird zwar immer so gesagt, aber es ist so, die Schwangerschaft ist nicht strafbar und sobald ich in die Beratungspraxis betrete, bin ich nicht im nie zu keinem Punkt der Schwangerschaft im Paragraph 218 gewesen. Ja? Das findet, ich bin nur in der Strafbarkeit, wenn ich eine Abtreibung vornehme ohne einen Beratungsschein oder ohne Beratung. Man muss es einfach nochmal klar sagen.
Ja, mit
Zweitens,
drei Tagen Vorlauf, gell? Dann ist ja auch noch mal spezifiziert, ne?
Zweitens muss man auch sagen, dass in Ländern, in denen die Fristenregelung gilt, also man kann in den ersten 3 Monaten abtreiben, trotzdem eine Stigmatisierung entsteht. Denken Sie an die USA, eine ganz, ganz starke Antidiskriminierungsbewegung, auch in den Bundesländern, wo die Abtreibung erlaubt ist. Das heißt, meiner Wahrnehmung nach hängt diese Stigmatisierung nicht an der rechtlichen Regelung, sondern das sind gesellschaftliche Entwicklungen, die wir leider im Moment sehr vielfältig erleben, dass nämlich unterschiedliche Auffassungen sehr konträr, sehr lautstark und auch sehr gewalttätig zum Teil ausgetragen werden. Und das bedauere ich. Ich würde mir eher mehr wünschen, dass wir miteinander reden und dass diese extremen Stellungnahmen und Verurteilungen, wie gesagt, das ist unsere Zeit heute, das haben wir auch im politischen Umfeld und die sind der Hintergrund für diese starken Stigmatisierungen. Das sehen wir an den USA, das sehen wir an anderen Ländern, das hängt nicht am Strafgesetzbuch. Was nicht heißt, ob nachher bei unserer Kommission nicht auch eine Antwort herauskommen könnte, die sagt, es muss vielleicht nicht im Strafgesetzbuch oder nicht während der ganzen Schwangerschaft sein. Das wissen wir noch nicht, aber ich glaube, die Zusammenhänge müssen wir schon richtig sortieren.
Also Sie würden sagen, das Thema ist einfach viel zu heikel und ethisch viel zu dicht und auch zu komplex, als dass man es jetzt ganz schnell politisch instrumentalisieren könnte. Was natürlich passiert jetzt schon in der Debatte der Kommissionsergebnisse. Ich zitiere Dorothee Beer, die CSU-Fraktionsvize, die sagt, die Kommission hat geliefert, was die Ampel bestellt hat. Und die CDU kündet auf jeden Fall den Gang nach Karlsruhe an und spricht von einem Dammbruch unseres Werteverständnisses. Ja, also auf der einen Seite strikte Ablehnung schon, ohne differenziert reinzugehen. Und auf der anderen Seite Fraktions der Linken zum Beispiel, wenn man auf deren Seite klickt, ja, die begrüßen das natürlich mit großem Applaus, ja, gerade eben auch mit dem Argument der Entkriminalisierung und dass es jetzt endlich an dieser Stelle weitergeht. Das würden wir beide für nicht zuträglich halten, dass wir das jetzt so parteipolitisch okkupieren. Eigentlich haben wir ja immer Sternstunden im Bundestag, wenn es um also wenn Fraktionszwang aufgehoben ist und ganz offen vor dem eigenen Gewissen schwierige ethische Themen diskutiert werden. Können wir für dieses Thema ho auch hoffen, dass es das so gehandhabt wird?
Ich fand es ein bisschen schade bei der Besetzung der Kommission, wäre es vielleicht klüger gewesen, wenn die Kirchen mit drin gewesen wären. Das hätte vielleicht den Eindruck von mehr konträren Meinungen gegeben, ne?
Ja, es gab eine Anhörung meines Wissens, aber über nicht die Mitgliedschaft. Aber natürlich war es schon breit besetzt. Die Vorsitzende des Juristinnenbundes, die ehemalige Vorsitzende im Deutschen Ethikrat und so weiter und so fort. Und in Arbeitsgruppe 2 ja auch unsere Kollegin der Evangelischen Hochschule, Sigrid Graumann. Aber tatsächlich, es war eine unabhängige Kommission sozusagen, mal ohne Vertretung aus Kirche und Diakonie. Nur das Anhörungsrecht wurde gegeben, ne?
Gut, ich glaube, das muss man nicht kommentieren, weil im Grunde eine Regierungskommission ja erstmal nur eine Empfehlung macht und die hat sie in einer Weise gemacht, die auch zu erwarten ist, denn dazu wurde ja auch eine Kommission eingesetzt. Ich finde nochmal interessant diese Hinweise auf die Frage, ob denn tatsächlich der Paragraph 218, wie er gedacht war, das ermöglicht, was er ermöglichen soll. Ja, das ist so eine spannende Frage, weil wenn sich herausstellt, dass Frauen vor allem im ländlichen Bereich Abtreibungskliniken nicht erreichen können, ja, dann ist ja ein Teil dieser ehemaligen Rechtsprechung, muss, und zwar meines Erachtens müssen wir gucken, was dann überprüft werden muss. Ist die Rechtsprechung falsch? Was gibt es ja, dass man sich etwas Gutes ausdenkt, ja, was dann nachher nicht umsetzbar ist in der Praxis, warum auch immer, ja? Oder ist es so, dass die Praxis nachziehen muss, um das, was ursprünglich gedacht war, einzusetzen? Und ich glaube, dazu hin dieser tatsächliche Stimmungsumschwung, darüber haben wir schon gesprochen, zu mehr Selbstbestimmung, zu der Vorstellung, dass wir alles im Leben selber nach unseren Bedürfnissen ausrichten wollen und sollen. Das hat sicherlich dazu geführt, dass die Kommission dann so votiert hat, wie sie votiert hat.
Das heißt, Sie sehen eher die Stellschraube nochmal so, wie sie auch die Expertin für Geschlechtergerechtigkeit der Amnesty International gesagt hat, dass es nicht sein darf, dass in Deutschland dieser Studie zufolge 4,5 Millionen Menschen kein Angebot für Schwangerschaftsabbruch, sei es Beratung oder Klinik in der Nähe vorfinden. Und dass es erschreckend ist, dass jede fünfte Frau also Barrieren empfindet bei der Umsetzung von Paragraph 218. Ja, dass es insbesondere im ländlichen Raum da große Versorgungsbenachteiligung gibt. Da würden Sie einfach sagen, die Umsetzung des vorhandenen Paragraphen besser machen, besser stellen, das wäre auf jeden Fall nachzujustieren. Und als zweites haben Sie gesagt, in den Diskurs eintreten, um das, was sozusagen dahinter steht auf der Metaebene, nämlich immer diese Verhältnisbestimmung aus Selbstbestimmung und ja, wie gewichten wir die Waagschale und dass im Moment der Eindruck entsteht, dass diese Waagschale der Autonomie ganz stark gewichtet. Da ist sicher was im Gange, auch in der Gesellschaft und auch im Rechtsdenken, das sich da vielleicht eher so einem Volksnomos auch anpasst. Da müssen wir sicher, das ist sicher auch eine Aufgabe evangelischer Erwachsenenbildung und Akademiearbeit, da zu schauen, was ist da eigentlich gerade im Gang. Also das heißt, Sie werden eher dafür plädieren, lasst den 218er, wie er ist, aber geht die zwei Punkte an, die wir gerade miteinander benannt haben.
Also, wir werden sehen, was die Kommission nachher sagt. Ja, da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Ich würde gerne, wenn Sie erlauben, noch mal auf einen Punkt zugehen, der mich als Theologin wirklich bewegt und auch von der Diakonie bewegt, nämlich vom Menschenbild her. Diese Feststellung der Kommission, dass ab der 22. Woche, also mit der Lebensfähigkeit, ja, dann die Abtreibung nicht erlaubt ist. Und das einerseits leuchtet es natürlich auf den ersten Blick ein. Andererseits ist da eine Grenze gesetzt, über die wir noch mal tiefer nachdenken müssten. Ja, denn im Grunde wird damit ein Werturteil gesetzt. Ja, das sagt, es liegt doch irgendwo an der Qualität. Ja, nämlich
Ja,
diese
genau.
Überlebensfähigkeit. Ja.
Ja.
Und das finde ich im Blick auf die Frage einer unbedingten Annahme ganz, ganz entscheidend. Und da möchte ich nochmal den Bogen, den Sie vorher gezogen haben, auch zum assistierten Suizid ziehen, weil es ja schon bedenkenswert ist, wenn wir diese Frage, welche Qualitäten muss das Leben eigentlich haben, ja, dass wir es akzeptieren und annehmen, wenn wir die setzen, ja. Also mich bewegt daran, dass wir die setzen als Menschen. Ja, und nach meinem Glauben würde ich sagen, also diese Frage ist zunächst mal von Gott gesetzt und sie gilt allen Menschen, ja, und sie gilt auch nicht graduell irgendwie, sondern sie ist eben vorhanden und dieses Vorhandensein, das schützt ja auch, das schützt auch demente Menschen, das schützt behinderte Menschen, das schützt Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Und ich weiß nicht, ob wir da auf einem guten Weg sind, wenn wir das, was ja auch im Bundesverfassungsurteil sich bisher niederschlägt, zu sagen, es gibt eben dieses ganz Bedingungslose. Ja? Also du musst nicht erst zeigen, dass du überlebensfähig bist. Es muss keine Qualitäten gezeigt werden, sondern es ist zunächst mal eine Grundannahme. Ja? Und
Das würde
natürlich.
also den Würdebegriff konditionieren wir damit auf eine Art.
Ja.
Wenn wir auch diesen Lebensrecht und Lebensschutz graduieren, wenn wir so das schieben und dann bei der 22. Woche, wo es außerhalb der Gebärmutter dann möglich ist, dann verorten. Ja. Also da würden Sie sagen, tatsächlich, jetzt entsteht Quality of Life und die Sanctity of Life hat keine Chance.
Ja, also so, das ist damit nicht gesagt, ja. Also zumal, wenn man sich
Aber
dann,
die
ja,
Tendenz und
genau.
die Denkstruktur dahinter ist so. Man muss allerdings sehen, gell, dass in der Hermeneutik, jetzt auch biblischer Anthropologie, es natürlich in den Weltreligionen durchaus Unterschiede gibt. Das jüdisch-alttestamentliche Denken kann einfach die 40-Tage-Grenze setzen. Ja, davor ist tatsächlich auch keine Person, sondern einfach nur ein Zellhaufen. Gell? Ja. Wir würden jetzt tatsächlich diese unbedingte Bejahung des Lebens viel umfassender sehen und nicht mit einer Zahl versehen. Ja. Und das passiert tatsächlich indirekt jetzt in dieser Debatte auch. Ja.
Ich würde da vielleicht nochmal gern darauf zu sprechen kommen, auf diesen Konflikt, der ja, wir haben vorhin mal über diese Beziehung gesprochen, diesen Konflikt da zwischen der schwangeren Frau und dem Fötus und dessen Lebensmöglichkeiten entsteht. Wir haben in der Diakonie und in der immer gesagt, uns ist eigentlich wichtig, dass Räume eröffnet werden, in denen Familien, Frauen eine Möglichkeit haben, über ihre Situation nachzudenken. Weil natürlich im Idealfall das Leben dieses Fötus nur geschützt werden kann zusammen mit der Frau. Ja? Wir wissen aus der ELSA-Studie, dass eigentlich in beiden Fällen bei Abtreibung und auch bei Nichtabtreibung nachher die mit der Lebenssituation umgegangen werden kann. Und trotzdem wäre natürlich ist die ideale Situation, wenn wir in dieser extremen Konfliktsituation, die ja auch schnell entschieden werden muss, Möglichkeiten haben, dass tatsächlich die Schwangere hier zu einem Hören kommt, indem sie für sich diesen Konflikt angucken kann und dann durchaus lösungsoffen und in ihrer eigenen Selbstbestimmung entscheiden kann. Und da wünschen wir uns, und das würde ich nochmal gerne sagen, dass die Beratungspraxis auch nochmal angeschaut wird, auch die Frage der Erreichbarkeit von Beratung für Frauen. Es gibt ja auch Frauen, auf die wird Druck ausgeübt in den Familien. Frauen, die vielleicht nicht über diese Mittel verfügen. Das ist auch die Frage der Erreichbarkeit im ländlichen Raum. Und dann glaube ich schon auch die Frage des Zugangs von dort auch in Praxen ohne Stigmatisierung. Wir wissen aus der ELSA-Studie, dass Frauen sich selbst stigmatisiert fühlen oder innere Stigmata haben. Ich glaube, die kommen daher, weil dieser Gewissenskonflikt eben real ist. Das sind nicht nur Stigmata, das sind Realitäten, ja, dass da eine Schwangerschaft besteht. Und es gibt einen Vorschlag in der Diakonie, der, glaube ich, nochmal verfolgt werden sollte, und zwar, dass die Schwangerschaft-Konfliktberatungsstellen und die Kliniken, in denen dann gegebenenfalls eine Abtreibung vorgenommen werden kann, dass sie näher beieinander liegen oder sogar in einem Raum, also in einer Klinik sind, damit es für die Frauen einfacher ist, dieses aufzufinden, ja, und auch Hilfe zu finden. Es gibt auch Frauen, das wissen wir, die kommen und holen sich einen Beratungsschein ab. Die wissen schon, was sie wollen, dann ist es so, ja, dann entspricht es auch dem ausgehandelten Paragraph 218. Aber es gibt auch Frauen, die brauchen eine Beratung und schätzen die Beratung. Und da, glaube ich, haben wir eine gemeinsame Verantwortung. Das ist ähnlich wie beim assistierten Suizid, dass wir eben auch zur Suizidprävention Beratungsstellen brauchen. Und ich glaube, diese psychosoziale Situation, in der sich schwangere Frauen befinden, die sollte man nicht nur normativ anschauen, sondern auch nochmal vom sozialen Handeln her, von der Beratung.
Ich will am Ende unseres Gesprächs noch nach Baden schauen. Heike Springhardt hat formuliert, der Schutz des Lebensrechts eines ungeborenen Kindes könne es nur im Konsens mit der werdenden Mutter geben. So richtig der Satz ist, so gefährlich ist er ja auch vielleicht.
Das ist der Idealfall, ja. Und also Herr Merz, ich würde ihm zustimmen. Und zwar deshalb, weil wir wissen, dass Frauen, die abtreiben wollen, die tun das auch und häufig eben auch auf gefährlichen Wegen. Also es gibt die Möglichkeit im Internet, sich Medikamente zu bestellen, auch mit Internetberatung abzutreiben. Es gab früher die sogenannten Engelmacher, das war gefährlich für die Frau. Es ist auch heute so, dass es dann eben medizinisch unbetreut geschieht. Also ich glaube schon, dass eine Frau, die verzweifelt ist über ihre Situation und abtreiben will, dass sie es tut und auch Wege findet. Und dann finde ich es besser, Wege zu eröffnen, in denen sie das begleitet tun kann, auch medizinisch gut tun kann. Ja, es mag, das weiß ich gar nicht, das müsste man mal gucken, ob es auch solche Schwangerschaften gibt, die dann ausgetragen werden, weil man halt jetzt keine Beratungspraxis gefunden hat oder keine Abtreibungsklinik oder Angst hatte vor Gehsteigbelästigungen. Müssen wir schauen? Weiß ich gar nicht. Ja, aber es ist sicher so, dass es besser ist, wenn man die schwangere Frau dazu, wenn die dazu Ja sagen kann zur Geburt des Kindes.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Debatte eingehen, weshalb die Kommission auch eingesetzt ist, es wäre für Sie in Ordnung, wenn der Schutzgedanke, der Ihnen wichtig ist, und aber auch eben in dieser Relation zwischen werdender Mutter und werdendem Kind, schwangerer Mutter und werdendem Kind, dass wenn man das jetzt zivilrechtlich neu verankert, das wäre es für Sie auch in Ordnung, es aus dem Strafrecht rauszunehmen, um damit irgendwie ja auch nochmal ein Signal zu setzen. Es kommt uns drauf an, aber wir stellen damit niemand unter einen Generalverdacht. Ja, wir regeln das einfach jetzt in einem anderen Gesetzeskorpus.
Natürlich wird es die Aufgabe sein, diesen Konflikt, ja, der besteht, dann so zu fassen, dass eben beiden Gütern Rechnung getragen wird. Und ich bin gespannt, was bei unseren Debatten rauskommen wird. Es ist durchaus nicht so, dass die Kommission sich einig ist. Sie wissen ja, dass die ersten Äußerungen aus der IKD, auch aus Diakonie Deutschland, durchaus eher der liberalen Gesetzgebung gefolgt sind. Aber gleichzeitig wurde gesagt, damit ist noch nicht das letzte Wort gesprochen und wir wollen nochmal vertieft nachdenken und das werden wir jetzt in dieser Kommission gemeinsam tun, die übrigens unter Vorsitz von Professor Anselm sehr, sehr gut miteinander arbeitet, sehr informiert und auch diskursiv und ich habe den Eindruck, wir sind da in einem guten Gespräch miteinander unterwegs.
Das machen wir jetzt auch miteinander. Wir haben hier auch gerungen, um wie man die Dinge sehen kann und gemerkt, wie facettenreich das alles ist. Wir haben herausgearbeitet, was wichtig wäre, auch aus theologisch-ethischer Sicht. Ich danke Ihnen ganz herzlich, liebe Frau Noller, für dieses Gespräch und wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung in dieser Sache.
Ja, vielen Dank auch meinerseits, lieber Herr Merz, für das Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle@ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.